HR Info im Gespräch.
Mit Heinz Rudolf Kunze. Sein Name steht in Verbindung mit Hits wie Dein ist mein ganzes Herz, Finden Sie Mabel oder der deutschen Version vom Kinks-Hit Lola. 54 Jahre und kein bisschen müde ist er, der Singer-Songwriter, der Texter, der Übersetzer, der kritische Geist und der Verfechter der deutschen Sprache. Verlässlich wie ein Uhrwerk meldet sich der Rockliterat, wie er genannt wird. Er meldet sich regelmäßig mit neuen Alben zu Wort, zum Beispiel mit Die Gunst der Stunde. Wie er diese nutzen will im 30. Bühnenjubiläumsjahr, das hat er erzählt in HR Info im Gespräch mit unserem Moderator Dirk Lorkroth.
Die Gunst der Stunde, Hans-Rudolf Kunze, bezeichnen Sie als das Album Ihres Lebens. Große Worte, das hört sich so an, als ob es Ihnen noch nie vorher so recht gelungen wäre, eine musikalische Bestandsaufnahme zu machen. Das glaube ich aber nicht.
Nee, das stimmt natürlich auch nicht. Warum sagt man sowas? Einmal, weil man sehr stolz ist, wenn man fertig ist. Das ist man natürlich eigentlich jedes Mal. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache auch mal so eine breitbrüstige Werbebehauptung. Der Hartmut Engler sagt immer, das ist das beste Album seit Abenteuerland. Und ich sage eben, das ist das beste Album meines Lebens. Und wir meinen es wahrscheinlich beide sogar immer ernst.
Das kann man auch wirklich ernst meinen, wenn man die Songs hört. 13 Stück sind's. Und es seien die Bestandsaufnahme eines glücklichen Mannes. Was macht Sie denn derzeit so besonders glücklich?
Ja, das wird jetzt immer ungeheuer betont, dass ich seit anderthalb Jahren frisch verheiratet bin und dass es mir gut geht. Das ist alles richtig. Aber das ganze Album steht jetzt nicht unter einem John Lennon-Yoko Ono-Aspekt. Also die Frau spielt sicherlich eine Rolle, weil sie dazu beiträgt, dass so die Grundfärbung der Platte ein bisschen freundlicher ausgefallen ist, als das bei mir früher so üblich war. Es gibt ein paar mehr lockere und heitere Stücke und ein paar weniger düstere, nachdenkliche. Trotzdem sind die nicht verschwunden, was mancher Kritiker auch schon behauptet hat. Das ist aber nicht so. Aber insgesamt ist diese Platte im Hochsommer aufgenommen und dementsprechend klingt sie auch ein bisschen mehr aus der Hüfte und nicht so angestrengt winterlich.
Und wir erbringen jetzt den Beweis, dass es auch tatsächlich eben sehr vielseitig ist, was auf der neuen Platte Die Gunst der Stunde zu hören ist. Jeder weiß.
Jeder weiß, der Strom aus Dosen muss erst irgendwie da rein. Aber geht es dann ans Sparen, machen alle sich ganz klein. Jeder weiß, Musik macht dämlich, wenn sie auch im Fahrstuhl klappt. Jeder weiß, wie uns das Fernsehen täglich an den Nerven zerrt. Jeder weiß, man darf nicht glauben, was so in der Zeitung steht. Trotzdem blättert man begierig, wie's den Königsluden geht.
Wo macht sich denn für Sie die Trägheit der Masse besonders bemerkbar? Ich finde derzeit, dass wir ja eigentlich sogar von einer Repolitisierung der Gesellschaft sprechen können mit dem Widerstand gegen die Atomkraft oder die Proteste gegen Stuttgart 21. Ich entnehme das ein bisschen Ihrem Song.
Ja, das sind einzelne aufflackernde kleine Bewegungen, die sicherlich sehr interessant sind, auch ganz unterschiedlich motiviert sind. Aber was die Gesamtheit der Gesellschaft angeht, finde ich schon, sind wir weit entfernt von politischen Zeiten. Das sind einzelne kleine Strohfeuer, glaube ich. Mehr ist das kaum. Insgesamt leben wir doch in einem merkwürdigen Konsens, dass wir eigentlich alle wissen, dass bedrohliche Dinge auf uns zukommen, sei es die Überalterung der Gesellschaft, sei es was anderes. Alle wissen das im Prinzip, aber alle fahren munter weiter in diesem Kanu, das auf den Wasserfall zukommt. Den Widerstand gegen die Atomkraft kann ich noch eher nachvollziehen als das in Stuttgart. Da fehlt mir einfach die genaue Kenntnis. Vor allen Dingen halte ich das in Stuttgart auch manchmal für einen ziemlichen Windmühlenflügelkampf Don Quixote-mäßig. Denn ich glaube, an der Sache ist nichts mehr zu ändern. Und selbst wenn der Mappus jetzt die Quittung kriegt und abgewählt wird dafür, dann wird die Nachfolgeregierung, welche immer es auch ist, das einfach weiterführen müssen, weil das legal auf den Weg gebracht wurde. Also dieser Protest ist ganz komisch und wahrscheinlich wird in 20 Jahren dort in Stuttgart jeder sagen, toller neuer Bahnhof.
Und die Demokratisierungsbewegung von unten, sehen Sie die im Moment nicht so unbedingt generell?
Nein, eigentlich nicht. Also ich denke, wir leben immer noch in einem recht mild eingestellten, lauen Duschkonsens.
Sie waren ja noch nie ein stiller, angepasster Vertreter der deutschen Popszene, legen gerne mal den Finger in die Wunde, um ein weiteres Problem mal mit dem gesellschaftlichen Miteinander zu Gehör zu bringen. Kampfzone Mitte.
Gegenüber ist ein Laden, das Schaufenster ist leer. Hinterm Tresen hockt ein alter Mann mit einem Jagdgewehr. Er hat noch nie was hergestellt, noch keinen Deal gemacht. Er sagt, es
macht doch viel mehr Spaß. Bleibt alles, alles ausgedacht. Nimm immer hübsch die Hände hoch, geh langsam, mach dich klein. Und schon bevor es dunkel wird, musst du zu Hause sein.
Ein Lied vom aktuellen Album Die Gunst der Stunde von Heinz-Rudolf Kunze, unser Gast in HR Info im Gespräch. Der Song beschreibt das alltägliche Überleben, kann man schon sagen, in einem städtischen Problemviertel. Sie wohnen derzeit ja, glaube ich, außerhalb der Großstadt Hannovers.
Immer schon, ich wohne immer am Rand.
Immer, ja, okay. Ja. Ja. Worauf fußen denn dann Ihre Eindrücke, die Sie so eindringlich beschreiben in Kampfzone Mitte?
Naja, auf meinem vielen Herumreisen. Ich komme ja nur wirklich viel rum und halte mich mit Sicherheit über die Hälfte des Jahres in deutschen Großstädten auf und kann dann doch viel beobachten. Außerdem bin ich in dem Rest der Zeit, wenn ich im Grünen bei mir zu Hause bin, ja auch trotzdem ein Zeitgenosse und versuche irgendwie mitzukriegen, was so los ist durch die Medien. Aber in diesem Fall hat es mir einfach mal gereicht, im Prenzlauer Berg ein Cappuccino zu trinken in einem Straßencafé und ein bisschen rumzugucken und das, was ich sehe, eigentlich nur noch ein bisschen zuzuspitzen, dann haben wir es schon.
Prenzlauer Berg, wusste ich gar nicht, dass es da so schlimm ist. Kreuzberg, klar, aber...
Prenzlauer Berg ist im Moment eher schick, aber es gibt auch da noch, noch Ecken, die an Stasi-Zeiten erinnern, wenn man genau hinguckt.
Okay. Sie haben mal gesagt, ich schreibe nicht über Themen, ich arbeite mit Worten. Heißt das, während Sie Texte schreiben, entwickeln die eine gewisse Eigendynamik?
Ja, es ist für mich völlig sinnlos, mich vor ein leeres Blatt zu setzen und zu warten, dass was kommt. Auf diese Weise passiert das nicht. Ich muss immer irgendwie Papier bei mir haben und dann kommt's von alleine. Und zieht mich irgendwie in den Bann, ein einzelnes Wort, ein einzelner Begriff oder ein Bild oder ein halber Satz, den ich dann aufschreibe und der dann anderes nach sich zieht, was ich dann eigentlich nur noch erfülle. Also ich mache das gar nicht. Ich habe das Gefühl, das tut sich selbst und ich bin nur der Füllfederhalter.
Interessanterweise haben Sie Ihre, das passt jetzt sehr gut dazu, haben Sie Ihre künstlerische Karriere ja gar nicht als Sänger begonnen, sondern als Lyriker und Prosaautor. Schon als Schüler, glaube ich, und zu Studienzeiten haben Sie mit Ihren Werken erste Erfolge feiern können, haben Preise sogar gewonnen. Wie kam es denn eigentlich dann doch zur Musik und dem ersten Album im Jahr 1981?
Ja, das sollte man jetzt nicht zu hoch hängen. Das war so ein ganz kleiner städtischer Literaturpreis in Osnabrück, der sicherlich nicht über die Stadtgrenzen hinaus ins westfälische und niedersächsische Umland weitergewirkt hat. Das war reiner Zufall, dass ich eher die Gelegenheit bekam, ein paar Texte loszuwerden in einem kleinen Büchlein, das eine Schreibinitiative auf eigene Kosten auch noch rausgebracht hatte und das dann irgendwie zufällig in die Hände des Oberbürgermeisters fiel. Mehr war das eigentlich nicht. Und gleichzeitig hatte ich aber schon Musik gemacht. Es war nur keinem aufgefallen. Das passierte einfach etwas später. Das ist der einzige Grund.
Sie haben gymnasiales Lehramt studiert, Deutsch, Philosophie. Haben Sie eigentlich auch mal unterrichtet?
Ja, ich habe die Ausbildung zu Ende gemacht, sprich das Referendariat auch. Also ich habe auch schon unterrichtet und bin also fertig examinierter Gymnasiallehrer. Aber das war nur ein Parkstudium oder ein Parkabschluss. Das war nicht für die Schule gedacht, sondern ich hatte eine feste Absprache mit meinem Professor, dass er mich zurückholt an die Uni und mir eine Assistentenstelle verschafft in der Germanistik, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte Literaturwissenschaftler werden. Und das mit der Musik war ein sehr heimlicher Wunsch, ein sehr heimlicher Traum, an den ich gar nicht wirklich geglaubt habe. Ich dachte, das interessiert keinen, was ich da so verzapfe. Und als dann durch eine Verkettung von glücklichen Umständen es doch möglich wurde, musste ich mich sehr schnell entscheiden und habe mich auch sehr schnell entschieden, dann doch die Musik zu wählen als das Eigentliche, was ich immer erträumt hatte. Aber wie gesagt, es gab einen anderen Lebensplan.
Ich greife jetzt mal das Stichwort Lehrer auf in einem anderen Zusammenhang. Manche Kritiker, auch von denen hatten wir eben schon die Rede davon, manche werfen Ihnen heutzutage immer noch vor, in Ihren Liedern zu oft lehrerhaft den moralisch grimmigen Zeigefinger zu erheben. Was entgegnen Sie solchen Kritikern?
Dass das Vollidioten und Arschlöcher sind, weil es einfach überhaupt nicht stimmt. Das sind Leute, die einfach wahrscheinlich nicht ertragen können, dass ich mehr gelesen habe als Sie. Ich bin meiner Ansicht nach von allen deutschen Kollegen derjenige, der am wenigsten mit irgendeinem Zeigefinger fuchtelt. Denn was heißt mit dem Zeigefinger fuchteln? Das heißt, dass man die Menschen mit den Meinungen des Sängers belästigt, dass ein Lied also endet mit einer Aufforderung zu irgendwas. Das tue ich nie. Es gibt keinen einzigen Beweis für diese unverschämte Bezeichnung. Es liegt einfach daran, dass so viele Menschen, habe ich mir überlegt, eine offene Rechnung mit der Schule haben und dass man mit dem Wort Oberlehrer Menschen so schön diffamieren kann. Wenn Sie sagen würden, Professor, damit könnte ich leben, denn das wollte ich immer werden.
Es gibt wiederum andere Kritiker, die sagen, der Mann ist unecht, sagen wir mal, der hat sogar schon mal ein Parteilied für die SPD geschrieben.
Das hat er nicht, er hat nur mitgesungen.
Aha.
Das Lied war von meinem Freund Dieter Dehm,
ja,
einem Frankfurter Jungen. Und ich habe das zusammen mit Willy Brandt und anderen interpretiert, aber ich habe es nicht geschrieben.
Aber das hier haben sie geschrieben, unbeliebt vom neuen Album Die Gunst der Stunde.
Das Lied für Guido Westerwelle, genau.
Keiner hat mich wirklich lieb. Tut mir leid, dass es mich gibt. Ich bin so unbeliebt, das schimmelschwarze Schaf. Ich bin so unbeliebt, ich sag in Mainz Allah. Ich bin so unbeliebt, ich weiß, obwohl ich will. Ich bin so unbeliebt, ich bin halt sehr speziell.
Eines meiner Lieblingsstücke, muss ich gestehen, vom aktuellen Album von Heinz-Rudolf Kunze. Unbeliebt, da sind sie per se auf jeden Fall schon mal nicht. Also es lebe die Ironie, kann ich da nur sagen. Die beste Hautcreme für die Menschen ohne dickes Fell. Ist der Ausspruch wirklich von Ihnen?
Ja.
Sie sind zumindest gern Querkopf, merke ich auch immer wieder.
Also das ist schon ein Stück auch biografische Wahrheit in Unbeliebt drin. Zumindest wenn ich meine Kindheit und frühe Jugend betrachte, hatte ich es ziemlich schwer, weil meine Eltern da oft umgezogen sind und ich immer wieder der Neue war und mich immer wieder in neuen Schulen und neuen Städten integrieren musste. Und das ist als Kind nicht leicht. Und insofern war ich oft erstmal das schwarze Schaf und der Eckensteher und hätte gerne im Fußball mitgemacht und durfte nicht. Das hat sich dann später gebessert durch meine große Plattensammlung, die sich rumsprach. Dann kamen plötzlich Leute und dann wollten alle meine Freunde sein. Ich bin sogar, glaube ich, eher ein relativ braver Kerl gewesen und kam mit Autoritäten immer recht gut zurecht. Deswegen wurde ich ja auch sogar schon in Zeiten, als ich noch nicht so beliebt war, immer Klassensprecher, weil die Mitschüler ziemlich zynisch und raffiniert gesagt haben, der Kunze ist eh der Primus und der kann mit den Lehrern am besten und der kann wahrscheinlich zwischen uns am besten vermitteln. Und so war es eigentlich auch.
Sie haben sich mal für eine Initiative eingesetzt, die sich für mehr deutsche Musik in den hiesigen Medien stark
gemacht
hat.
Nein, nicht ich, sondern ich habe mich nur wieder als Klassensprecher missbrauchen lassen.
Ah.
Das war der größte Fehler, glaube ich, meiner 30-jährigen Laufbahn, dass ich mich dahergegeben habe, etwas zu artikulieren, was am Anfang 80, am Ende 700 Kollegen unterschrieben hatten. Also beinahe alle, die in Deutschland eine Rolle spielen. Und als das dann bei einigen, vor allen Dingen Musikzeitschriften, übel ankam und missverstanden wurde, bekam ich die ganze Prügel ab und die Kollegen wollten nichts mehr damit zu tun haben. Das war eine bittere Erfahrung und da habe ich gemerkt, Musiker sind grundsätzlich unsolidarisch und deswegen würde ich mich auch nie wieder für Kollegen einsetzen.
Weil noch jedes Wort verwischt wird, das in Sand geschrieben steht. Und man fürchtet sich ganz leise, dann wird SOS gefunkt. Langsam steuert diese Reise zu auf ihrem Höhepunkt. Es wird eng in der Mitte der Sanduhr. Ziemlich eng in der Mitte der Sanduhr.
Ich hoffe, so fühlen Sie sich nicht, wie es da beschrieben ist, in der Mitte der Sanduhr als Getriebene, oder?
Als Getriebener nicht, aber als
zumindest der dem Abgrund zusteuert.
Als Sandkorn, das langsam mit runterfällt durch dieses Nadelöhr und sich dann fragt, was auf der anderen Seite kommt, fühle ich mich schon, weil das im Grunde ja, glaube ich, jedem Menschen so geht. Und wenn man jahrelang, wie ich, verschärft Johnny Cash hört, dann macht man irgendwann solche Texte.
In die Psyche wollen wir jetzt auch nochmal ein ganz bisschen bei Ihnen eindringen, sanft natürlich. Sie haben 7 Jahre mal unter einer Angstphobie gelitten.
Ja.
Hat sich das bemerkbar gemacht?
Ja, das ist das Verrückte. Ich habe diese Panikattacken gehabt, aber die haben eigentlich sich immer nur in meinem privaten Leben ausgewirkt. Arbeiten konnte ich komischerweise. Also ich hatte nie das Gefühl, ich kann nicht auf die Bühne gehen oder so. Da habe ich mich eigentlich immer nach wenigen Momenten des ganz normalen Lampenfiebers immer sehr zu Hause und sehr wohl gefühlt. Ich kannte das eher zu Hause, wenn es dann sozusagen still wurde und wenn der Applaus nicht mehr kam. Und wenn ich manchmal ganz alleine zu Hause war, dann überfiel mich das. Das war eine sehr schlimme Zeit. Ich habe dann verschiedene Gesprächstherapien gemacht und erst bei der dritten eine Frau gefunden, die das so gemacht hat, dass das irgendwann wegging. Wie, weiß ich auch nicht, wie sie das fertiggebracht hat. Ich bin da, glaube ich, 2,5, 3 Jahre hingegangen zu ihr Und das waren ganz seltsame Gespräche mit riesigen Pausen. Es wurde auch ganz viel geschwiegen dabei. Und irgendwann hat sich das verzogen wie Nebel. Warum, weiß ich bis heute nicht genau, aber es ist nicht mehr da. Zum Glück.
In der Tat, ja. Denn vielleicht hätte es ja doch irgendwann auf die Arbeit mit ausgewirkt. Und da muss man ja sagen, da geizen sie mit nichts, sind schon Tausendsasser, Workaholic, vielleicht sogar fast schon. 30-jähriges Bühnenjubiläum dieses Jahr. Und sie haben immer noch viele andere Dinge nebenbei gemacht. Also Bücher geschrieben, Univorlesungen gehalten oder tun sie immer noch, Musicaltexte verfasst. Haben Sie jemals dran gedacht, mal ganz mit der Musik aufzuhören?
Nö, warum? Also solange ich noch Einfälle habe und solange dieser in der Kindheit sich bereits zeigende Spieltrieb nicht aufhört, ist das für mich keine Frage. Das ist so bei mir, seitdem ich im Sandkasten wohl zum ersten Mal erlebt habe, dass ich komische Geschichten erzählt habe und die Spielkameraden andächtig wurden und dann sagten, mach das nochmal. Ja. So mit offenem Mund, oh, mach das nochmal. Von diesem Augenblick an merkt man als kleiner Steppke, dass man die Möglichkeit hat, die Fähigkeit hat, Menschen für einen Moment zu verzaubern. Und das ist ein Gefühl von, wie ich finde, sehr gesunder Macht über andere, dass man nie wieder missen möchte. Und das hat bis heute bei mir nicht ausgesetzt. Und solange dieser Trieb noch da ist, Dinge zu gestalten, solange ich das Gefühl habe, ich muss das tun, bin ich sehr dankbar, dass ich das machen darf und dass es auch noch Leute gibt, die das hören wollen.
In der Tat, ja. Es ist ja auch ein Teil des Künstlerdaseins generell, denke ich, ne? Dass man so eine gewisse Machtausübung hat, aber die natürlich nicht missbraucht in der Regel, sondern ja eigentlich den Menschen damit Gutes tun will.
Ja, also die Gefahr ist sicherlich da, der auch viele Kollegen dann auf den Leim gehen, wie ich eben vorhin sagte, dann mit eigenen Meinungen zu wuchern und die Leute zu was überreden zu wollen. Das tue ich nie. Ich will Leute zu nichts überreden. Ich erzähle ihnen merkwürdige Sachen und verweigere aber eigentlich grundsätzlich am Ende eines Liedes eine gezogene Konsequenz. Das sollen die Leute schon machen, so wie sie es für richtig halten.
Aber Sie bringen gerne anderen Leuten was bei, wenn Sie zum Beispiel dozieren an der Fachhochschule Osnabrück,
ja,
im Studiengang Popularmusik. Was geben Sie denn den jungen Talenten als, naja, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Altersweisheit mit auf den Weg?
Ach, Altersweisheit ist das, glaube ich, nicht. Ich habe da zwei Aufgaben, die ich erfüllen kann, glaube ich, und die mir auch Spaß machen. Das eine ist eben Seminare halten und Vorträge auch halten über Rockgeschichte. Da kenne ich mich ziemlich gut aus und das, finde ich, kann nicht schaden, wenn man Musikstudent ist, zu wissen, was so seit Bill Haley alles gewesen ist in der Popularmusik.
Das stimmt, ja.
Zumindest als Hintergrundwissen.
Mhm.
Und das andere, was an den Hochschulen, wenn ich das machen darf, immer gerne verlangt wird und was ich zumindest versuche, ist auch so eine Art Schreiblabor. Also denjenigen, die daran Interesse haben, so ein paar handwerkliche Fähigkeiten beim Schreiben mitzugeben. Man kann da nicht erwarten, dass man lauter Dichter produziert, aber man kann schon erleben, dass in manchen so eine Fähigkeit schlummert, auch selber was zu schreiben und dass man die auch rauslocken kann. Wenn das aber nicht da ist, kannst du sie nicht einpflanzen. Wenn es aber da ist, kannst du es wecken. Und wenn du dann noch sicher bist, dass du so besessen bist, dass du nichts anderes tun willst als das, ja, dann mach es in Gottes Namen, aber zieh dich warm an.
Noch ein Lied jetzt vom aktuellen Album Die Gunst der Stunde von Hans-Rudolf Kunze, heute bei uns im Gespräch, nämlich Der stille Gast.
Der stille Gast war schon dabei, als du zur Welt kamst und ans Licht. Es gibt nicht viel, was ihn beschreibt, im Grunde nur, er ist ganz still. Er fällt dir wirklich nicht zur Last. Du merkst ihn kaum, den stillen.
In diesem Lied geht es um Gevatter Tod, wie man schlicht und ergreifend das so zu benennen. Sie sind 54, haben zwei Kinder, hoffentlich noch ganz weit weg vom Tage X. Aber Sie denken öfter mal über das unvermeidliche Ende nach?
Das habe ich von Anfang an. Der Tod ist ein Kardinalthema, wenn man Schreiber ist, um das man nicht recht rumkommt. Liebe, Tod, Geld, das ist für jeden Kriminalschriftsteller und für jeden Songwriter einfach unumgänglich. Und auch schon Anfang der 80er Jahre habe ich Lieder über Sterbehilfe gemacht oder Du also bist mein Tod, Betrachtung, wie das aussehen könnte. Das ist ein roter Faden, der sich durchzieht. Und diese relative Gelassenheit, mit der dieser Text hier daherkommt, der stille Gast, da ist auch viel Wunschdenken dabei. Denn wenn es dann dazu kommt, ist man, glaube ich, doch nicht so gelassen. Aber es ist leichter, einen guten Song zu schreiben, als ein großartiger Mensch zu sein.
Wow, da kann man kaum was anderes noch drauf zu sagen. Nach 30 Jahren, ich versuche es trotzdem, nach 30 Jahren im Business. Sie haben vorhin schon gesagt, es gibt ein paar Dinge da, auf die sind Sie nicht ganz so stolz. Aber jetzt frage ich Sie mal, auf was sind Sie denn besonders stolz? Welche Spuren haben Sie hinterlassen, wo Sie sagen, jo, das war's?
Also es gibt schon so in den letzten 5 Jahren, so lange hat es allerdings gedauert, auch ein paar jüngere Kollegen, die sich manchmal auf mich beziehen oder wenn ich sie treffe, die mir dann sagen, wir haben auch die eine oder andere Platte von dir im Schrank. Und das ist dann schon schön. Also das erinnert mich auch so ein bisschen an die Karriere anderer langfristiger Vorbilder von mir. Ein Neil Young hat, als er in den 40ern des Lebens war, auch nicht viel ausrichten können, hat seinen einsamen Weg gezogen, aber war nicht besonders folgenreich. Als er dann aber die 50 erreichte und graumeliert wurde, war er auf einmal durch Nirvana und andere der Godfather des Grunge und wurde Kult. Wenn man also nur lange genug durchhält und meine Haare sind inzwischen schon grau genug, wird man irgendwann automatisch Kult.
Was einige vielleicht gar nicht so parat haben, Hans-Rudolf Kunze, Sie sind nicht nur ein Mann der großen Rockbühne, Sie zieht es ab und an auch mit literarischen Programmen, ja, in kleine Clubs. Würden Sie eine Seite davon aufgeben, wäre der Kunze von heute nicht mehr derselbe?
Ja, genau. Das, finde ich, gehört alles unter den einen Namen und unter einen Hut letzten Endes. Und bei den kleinen Programmen habe ich die Möglichkeit, auch satirisch, kabarettistisch, kleinkünstlerisch sehr viel aktueller zu reagieren. Da kommt es schon mal vor, dass innerhalb einer Reise Texte, gesprochene, auch ausgetauscht werden gegen noch aktuellere. Auf den Platten macht man das natürlich ein bisschen anders, weil man die nicht belasten möchte in den Songs mit konkreter Tagesaktualität, denn dann haben sie ja ein frühes Verfallsdatum, die sollen ja ein bisschen länger halten, die Lieder. Aber wenn ich das nicht hätte, so ein halbliterarisches, halbmusikalisches Programm wie Räuberzivil, würde mir sehr was fehlen und da möchte ich nichts entbehren.
Wenn Sie dieses Jahr auf Tour gehen, dann lassen Sie es aber wahrscheinlich nochmal richtig krachen. Nehme ich an, neben den neuen Liedern vom Album Die Gunst der Stunde gibt es bestimmt viele Kunze-Klassiker, oder?
Ja, aber ich denke in der für mich richtigen Mischung halbe-halbe. Also die Hälfte des Abends gehört auf jeden Fall den neuen Sachen. Das sind wir uns schuldig als Band, weil wir die einfach natürlich noch ein bisschen lieber spielen. Die sind noch nicht so abgenudelt. Das ist für uns noch was Neues. Und die andere Hälfte wird natürlich der Strauß bekannter Melodien sein, aber auch vielleicht ein paar weniger bekannte von früher dabei, die dann besonders eben die Leute glücklich machen, die die ganzen Alben kennen und nicht nur die Singles von früher. Das freut die dann auch sehr, wenn sie mal so ein altes, verstecktes Stück von dem dritten oder vierten Album nach 20 Jahren oder noch mehr wiederhören. Und das ist dann uns auch wichtig, vor allen Dingen mir, wie das meine jetzige Band so beleuchtet, die damals noch gar nicht dabei war. Wie die das jetzt in die Hände nehmen und wie es dann bei denen klingt.
Das war HR Info im Gespräch mit Heinz-Rudolf Kunze. Das Gespräch führte HR Info-Moderator Dirk Leukroth.